Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, liebe Leserinnen, lieber Leser, herzlich willkommen zum Datum-Podcast. Mein Name ist Franziska Cinderle. Ich bin seit 2015 immer wieder Autorin bei Datum und spreche heute in diesem Podcast, weil ich ungefähr vor 1,5 Monaten mit dem Stefan Apfel, dem Chefredakteur, essen war und er mir die sehr freudige Nachricht überbracht hat, dass er Vater einer zweiten Tochter wird und mich gefragt habe, ob ich ihn hier im Datum-Büro für 1 Monat vertreten kann. Hier bei uns in der Redaktion schauen wir immer wieder auf unser Handy und schauen, ob die SMS schon eingetrudelt ist. Sie ist bisher noch nicht da. Das Baby könnte diese Woche kommen, nächste Woche kommen. Und während Stefan zu Hause sitzt und wartet, sitzen wir in der Redaktion. Sie hören es vielleicht im Hintergrund und planen bereits die nächste Ausgabe.
Das Thema des Monats.
Wir blicken in diesem Podcast ins neue Heft. Wir blicken zum Flughafen in Wien-Schwechat und wir blicken nach Südosteuropa. Dort am sogenannten Westbalkan klaffen 6 Länder wie eine Insel, die nicht Teil der EU sind, aber es irgendwann mal werden wollen. Die Rede ist von Albanien, Nordmazedonien, Kosovo, Serbien, Montenegro und Bosnien-Herzegowina. Großbritannien ist raus, diese Länder wollen rein. Die Frage ist, wann? Und die Frage ist auch, wie wird das eigentlich in diesen Ländern selbst aufgenommen, also die Europäische Union? Dazu habe ich einen Gast zu uns in die Redaktion geladen, Vedran Čikić. Er ist Politologe am Österreichischen Institut für internationale Politik, kurz OIIP. Herzlich willkommen. Vedran, es gibt diese halb scherzhafte, halb ernst gemeinte Aussage, dass Wien die Hauptstadt des Balkans sei. Schwingt da eine gewisse Wahrheit mit bei diesem Satz?
Ja, Wien ist auf jeden Fall eine Stadt, in der sehr viele Menschen vom Balkan aus der Region leben. Es ist ein Melting Pot auch eben für die ehemaligen Staaten und Länder der Monarchie. Und da gehören nun mal die Balkanstaaten, südosteuropäischen Staaten auch noch dazu. Man sieht das ja und merkt das ja auch in Wien. Also wenn man Besucher und Besucherinnen hat aus unterschiedlichen Teilen der Welt und die dann auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren und auch immer wieder die unterschiedlichen jugoslawischen Sprachen oder auch das Türkische hören, haben sie das Gefühl, dass es ihnen sehr vertraut vorkommt. Das heißt, Wien ist für viele irgendwie der erste Ort im Westen, der erste Ort, den man anpeilt, aber dennoch nicht so weit und nicht so kalt wie manche andere westliche Städte, sondern weiterhin warm. Was Warmes, was mir vertraut ist und auch eine Stadt, wo ich dann auch banal gesagt, wenn ich 5 Tage da bin, kann ich mich auch entscheiden, einmal Cevapi oder Pita um die Ecke zu essen. Das wird genauso gut schmecken wie in Sarajevo oder in Novi Pazar.
Jetzt wird diesen Ländern, über die wir heute sprechen, seit 2001 eine Perspektive gegeben, dass die Teil der Europäischen Union sind. Zu Beginn gab es eine gewisse Euphorie. Man dachte, das geht so schnell wie bei der Osterweiterung 2004. Jetzt, fast knapp 20 Jahre später, sind diese Länder immer noch nicht Teil der EU. Warum stockt dieser Prozess so?
Naja, erstens mal alle Prozesse, die mit einer großen Erwartungshaltung beginnen, bergen in sich die Gefahr, dass dann die Erwartung irgendwann enttäuscht wird. Das Problem war sicherlich, dass am Beginn des Prozesses 2000, als die Kriege vorbei waren, als Milosevic gestürzt wurde, als Franjo Tudjman in Kroatien gestorben war, diese ganzen autoritären Typen der 90er Jahre, und da hat man bei den meisten Menschen das Gefühl gehabt, also jetzt beginnt das Leben. Also jetzt beginnt das Leben, jetzt wird es besser, jetzt geht es aufwärts. Und zu dem Moment kam auch das Versprechen der europäischen Integration. Und für viele Menschen war das vor allem auch ein materielles Versprechen auf ein besseres Leben. Die EU war natürlich zu dem Zeitpunkt in einer anderen Verfassung, hat noch nicht die Osterweiterung zur Verdauung gehabt des Jahres 2004. Rumänien und Bulgarien kamen 2007 noch dazu. Und wir kennen ja alle diese Abfolge von Krisen, die auch dann die EU erwischt hat. Von der Verfassungskrise über die Wirtschafts- und Finanzkrise bis zur Griechenland-Krise und zu den jüngsten Debatten über Migration und Flüchtlingen. Und in all diesen Jahren ist das Ziel der Mitgliedschaft in der Europäischen Union für diejenigen, aus der Perspektive der Menschen, denen es versprochen wurde, immer weiter weggerückt. Also man hat versucht, Reformen zu machen. Die Politiker haben auch sehr oft und sehr laut versprochen, also dass jetzt demnächst Europa einkehrt und dass es jetzt besser gehen wird und wir sind bald da. Aber das war natürlich auch ein leeres Versprechen und auch ein politisches Versprechen, das oft auch in Zeiten von Wahlkämpfen gegeben wurde. Und das ist irgendwie, das muss man sich vorstellen, wie ein bewegliches Ziel. Also das heißt, man kommt und versucht, sich diesem Ziel anzunähern, das Ziel bewegt sich weg oder das Ziel beschließt dann auch irgendwie, diese Länder gar nicht mehr zu wollen. Und das ist auch die Realität heute. Wir haben in der Europäischen Union eine Mehrheit der Bevölkerungen, die sich nicht für den Prozess der Erweiterung interessieren. Das heißt, sie wollen sich nicht erweitern. Wir haben viele Staaten, wie auch jetzt Frankreich oder Holland, die sehr, sehr skeptisch sind und die sagen, wir müssen uns zuerst vertiefen, bevor wir uns erweitern. Und wir haben dann parallel auf der Seite der Staaten in Südosteuropa einen Prozess, wo natürlich Europa als Zugpferd immer weniger zieht, dadurch die Anreize für Reformen geringer werden und dann die Politiker, meistens Politiker, männliche, sehr autoritäre Politiker, dann auch die Gunst der Stunde nutzen oder auch missbrauchen, um noch weiter von diesem europäischen Konsens wegzurücken. Und das heißt dann, also sie sind autoritärer, sie grenzen sich auch von Europa manchmal ab, wenn es für sie notwendig ist, wie jetzt Milorad Dodik in der Republika Srpska oder Milo Djukanovic in Montenegro manchmal. Das machen ja viele. Und damit verliert natürlich auch der ganze Prozess an Glaubwürdigkeit. Für die Menschen ist es noch enttäuschender, weil es kommt ja auch nichts und es gibt ja auch keine Perspektive, dass die nächsten 10 Jahre etwas kommt. Und wenn dann noch sowas passiert, also wie das Nein des französischen Präsidenten Macron zur Aufnahme der Verhandlungen mit Nordmazedonien und Albanien, dann ist es für die meisten Menschen in der Region das Signal, die wollen uns echt wirklich nicht. Wir müssen was anders machen. Wir müssen uns woanders umschauen. Und das ist dann gefährlich.
Auf der anderen Seite gibt es, weil du angesprochen hast, wir müssen was anders machen, gibt es denn eine Alternative für diese Region als die Mitgliedschaft?
Es gibt keine Alternative für eine europäische Perspektive für diese Region, weil die Region A Europa ist. Das heißt, das muss man mal auch ganz klar sagen, Balkan ist eine europäische Kulturregion, wie jede andere gehört dazu. Aber auch jetzt formal in vielerlei Hinsicht ist die Region bereits mit der EU so stark verbunden. Also es gibt Schätzungen, dass 20-25% der Menschen in dieser Region bereits die Staatsbürgerschaft der Europäischen Union haben, sei es jetzt kroatische oder die bulgarische oder griechische oder ungarische in der Vojvodina. Menschen sind angewiesen auf die Europäische Union, also Handel wird sehr stark mit der Europäischen Union betrieben. Das heißt, es gibt eine natürliche Zugrichtung für diese Region. Dass aber auf der anderen Seite bestimmte andere Player wie Russland oder China oder auch die Türkei in diesem Vakuum, wo die EU schwächer wird, versuchen auch ihre Interessen wahrzunehmen, das steht auf einem anderen Blatt. Und das macht es auch für die Europäische Union schwieriger, da zu agieren. Also weil zum Beispiel in den letzten paar Jahren haben die Chinesen ihre Investitionen massiv hochgefahren und in vielen von diesen Staaten sind sie auch bei einzelnen punktuellen Projekten dabei, die Europäische Union am Investitionsvolumen zu überholen. In einigen von diesen Regionen, vor allem auch in Serbien oder in der Republika Srpska, ist die Attraktivität des putinschen Regimes sehr viel höher als die Attraktivität eines merkelischen Deutschland. Und das sind natürlich Entwicklungen, die in einer Region, die genuin europäisch ist, dazu führen, dass einige auch beginnen daran zu zweifeln, ob das der einzige und der richtige Weg ist. Ich bin aber der Meinung, es gibt wirklich realpolitisch, geografisch, sozial, wirtschaftlich keine Alternative, also keine positive Alternative. Negative Alternativen gibt es viele, aber eine positive Entwicklungsperspektive kann nur die Europäische Union bieten.
Du selbst bist 1993 nach Österreich gekommen als Flüchtling mit deiner Familie, warst auch einige Monate in Dreiskirchen im Jahr 1993. Wie geht's dir heute damit, wenn du so Bilder siehst, die immer jetzt in den letzten Tagen und Wochen von den griechischen Inseln? Wie geht's dir damit, wenn du solche Bilder siehst und Geschichten hörst?
Ja, das ist dann schon ziemlich emotional. Da dreht man manchmal auch den Magen zu. Und da versuche ich, jetzt auch einiges zu schreiben. Und da kommt mir auch das Coronavirus ein wenig entgegen, weil in der selbstgewählten oder fremdbestimmten Quarantäne lässt sich zumindest gut schreiben aus meiner Perspektive. Jedenfalls, ich kenne diesen Zustand, also diesen Moment, wenn man hilflos ist, Schutz braucht und sucht. Und ich kenne auch diese Momente, wo man auch dann das Gefühl bekommt, dass man auch diesen Schutz auch bekommt, dass man auch auf Menschlichkeit stößt, dass man auch auf etwas vertrauen kann, sei es jetzt eben eine Menschenrechtserklärung der Vereinten Nationen oder sei es jetzt eine Genfer Konvention oder sei es jetzt eben das Recht auf eine normale, lebenswürdige Unterkunft in einem Flüchtlingslager, weil ich eben selbst auch in Dreiskirchen war, fast ein ganzes Jahr. Und wenn man natürlich diese Bilder sieht, dann sieht man, dass hier grundsätzlich und substanziell einiges sehr, sehr falsch gelaufen ist, dass die Debatte und die Entwicklung sehr gefährlich ist, weil sie die Grundprinzipien auch der europäischen Gesellschaften und des globalen Konsens rund um die Grund- und Menschenrechte seit dem Zweiten Weltkrieg bedroht. Die Genfer Flüchtlingskonvention wird de facto ausgesetzt von Griechenland. Und es gibt einen Trend, der natürlich dann auch die Gefahr in sich birgt, dass er sich fortsetzt und dass auch andere Bereiche, wo man eben diese menschenrechtlichen und grundrechtlichen Standards braucht, wie Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, auch die Freiheit der Institutionen und vieles mehr, dass man auch da versucht, das einzuschränken. Und Ungarn macht das immer wieder vor. Also Orbán war leider auch mit seiner Politik des Jahres 2015 maßgeblich oder prägend in Bezug auf das, was die Europäische Union jetzt an der griechisch-türkischen Grenze tut. Und das sind alles Dinge, die also mich persönlich schmerzen. Also das tut einmal erstens weh. Aber wenn etwas weh tut, zumindest bei mir der Mechanismus, dann versuche ich den Weg zu finden, also wie ich daraus eine Kraft entwickeln kann, um etwas zu sagen, um etwas zu kommunizieren, zu thematisieren. Und das versuche ich schon auch immer wieder zu machen. Und jetzt bin ich gerade dabei, ein paar Dinge zu schreiben. Auch ein wenig emotional vielleicht anzugehen. Also eine Frage, mit der ich mich jetzt beschäftige, wo ist der Beginn und wo ist das Ende der menschlichen Empathie? Und ob eine empathische Grundhaltung, die natürlich auf Menschen- und Grundrechten basiert, wie sich die politisch niederschlagen soll, damit wir eben von gerechten, solidarischen Gesellschaften reden. Also viel zu tun.
Da muss man fast hoffen, dass die Uni jetzt tatsächlich geschlossen wird aufgrund des Coronavirus, damit wir das irgendwann dann auch lesen können und du Zeit hast, das aufzuschreiben. Zu Schluss würde ich noch gern fragen, du bist heute Politologe, hast aber früher professionell Basketball gespielt. Wie kam dieser Sprung, wie kam dieser Berufswechsel?
Ja, ich scherze immer wieder auch in meinen Lehrveranstaltungen an der Uni, dass ich nur irgendwie falsch abgebogen bin und zufällig eben ein Sozialwissenschaftler geworden bin, weil vielleicht meine Kraft, mein Talent nicht ausgereicht haben, um ein NBA-Spieler zu werden. Also viele junge Buben auch heute träumen davon, dass sie eben große Sportlerkarrieren haben. Für mich war der Sport und ist weiterhin ein sehr wichtiger Teil des Lebens. Und damals in diesen Jahren des Krieges in Ex-Jugoslawien und auch der Flucht und der Integration in Österreich war es für mich die stärkste Integrationsmaßnahme. Ich habe wie verrückt Basketball gespielt und bin eigentlich, also drei Dinge im Leben, gegessen und geschlafen, Basketball gespielt und in die Schule gegangen oder studiert und gelesen. Und da habe ich eben auch mein Studium teilweise finanziert mit dem professionellen Basketball. Aber es war für mich dann irgendwann klar, Basketball geht irgendwann vorbei. Was ich auch jetzt merke, also ich spiele noch immer in der Wiener Landesliga und gegen die jungen 20-jährigen Buben wird es langsam ein bisschen schwieriger, die Kraft lässt nach. Aber der Weg hinzu, und ich war auch eine bewusste Entscheidung, also weil mich auch die Bücher immer angezogen haben und auch das Nachdenken über die gesellschaftlichen Zusammenhänge. Und irgendwann war die Entscheidung ganz klar, Basketball ist schön und gut, aber langfristig muss es doch auch wieder was anders werden.
Ich habe dich ganz zu Beginn gefragt, ob Wien zum Balkan gehört oder die Hauptstadt des Balkan ist. Jetzt, wenn wir daran denken, was die aktuelle Justizministerin Alma Sadic erlebt hat, nämlich eine Welle der Hassnachricht, muss man so sagen, dann muss man fast sagen, es wirkt nicht ganz so, dass Wien zu dieser Region gehört. Im Endeffekt war dieser Angriff auf Sadic ja auch ein gewisser Angriff auf dich und auf deinen Namen. Hast du ähnliche Erfahrungen gemacht, gerade am Beginn deiner Karriere als Wissenschaftler?
Ja, man macht schon immer wieder, kommt damit in Berührung, das ist ja ganz klar. Der Punkt, der für mich immer dabei wichtig war, und das habe ich jetzt auch in dieser Sache rund um Alma Sadic immer wieder versucht auch zu sagen und zu kommunizieren, dass trotz der Angriffe und trotz dieser Hasswelle Alma Sadic und auch ich und viele andere, die vielleicht anders heißen, dass wir selbstverständlich zu diesem Land dazugehören, dass es auch unser Land ist und dass auch Wien auch eine ex-jugoslawische und türkische und österreichische und nigerianische Stadt ist und eben Österreich auch eine Einwanderungsgesellschaft ist und schon immer war. Auch die Monarchie war ja ein Beispiel von einem Melting Pot, wo die Kulturen zusammengekommen sind, und das hat auch eigentlich Reichtum und die Würze dieser Stadt auch immer ausgemacht rund um die Jahrhundertwende. Und in dieser Situation, in dieser konkreten Situation, ist es für mich umso stärker die Motivation, meine plurale Identität, die selbstverständlich auch ein Teil dieser Gesellschaft, aber auch der bosnischen ist, auch zu verteidigen. Und verteidigen heißt, ob das jetzt auf der Uni ist, im Umgang mit Studierenden, ob das im öffentlichen Raum ist oder das im privaten Kontakt ist. Ich lasse mir auch einen Teil meiner Identität, so wie ich sie verstehe, nicht durch diejenigen wegnehmen und wegreden, die eben hassen und die auch tatsächlich wirklich im 18., 19. Jahrhundert, in der Vorstellung des 18. und 19. Jahrhunderts in Bezug auf die Identitäten leben.
Ich glaube, das ist ein sehr schönes und starkes Abschlussplädoyer. Vielen Dank für deinen Besuch bei uns in der Redaktion.
Sehr gerne.
Das Heft.
Ich selbst kenne das Datum ja mehr als Reporterin, sprich man kommt hier und da mal in die Redaktion, trinkt einen Kaffee, bespricht die Geschichte, an der man gerade arbeitet. Und jetzt muss ich so ein bisschen die Seiten wechseln, sitze plötzlich an einem Schreibtisch und muss mich um mehrere Geschichten kümmern und eine ganze Ausgabe. Und an meinem ersten Tag im Büro hat mir die Patrizia einen Zettel auf den Tisch gelegt, den Seitenspiegel. Das sind 82 Kästchen, manche sind weiß, manche sind grün, rot, blau. In manchen Kästchen prangert noch ein X. Und zu Ende des Monats wird dieser Seitenspiegel immer voller, bis das ganze Heft fertig ist und in Druck geht. Und jetzt darf ich die Patrizia Käfer, Chefin vom Dienst, bei mir begrüßen, um mit ihr über die aktuelle Ausgabe zu sprechen. Patrizia, wie hat sich dieser Seitenspiegel im letzten Monat gefüllt? Welche Hefte, welche Geschichten kamen rein, welche raus? Wie schaut die aktuelle Nummer aus?
Hallo an alle Hörerinnen und Hörer. Wir haben in der aktuellen Ausgabe einen Aufmacher gebastelt aus zwei Porträts von Influencern. Und zwar ist das auf der einen Seite Ali Malhoji, der vielfach in Schulen unterwegs ist, auf Berufsmessen, aber genauso auch CEOs und Führungskräfte coacht und so ein Inspirator ist, eine Art ein Guru auch in gewisser Weise und da offline ganz stark influenced, also Menschen beeinflusst. Und auf der anderen Seite Marlene Malenci, so ist ihr Name auf TikTok und auf Instagram los. Eine 16-jährige Burgenländerin, die eben so eine Influencerin ist online und da eben auch ganz, ganz viele, also hunderttausende Follower hat. Und die beide werden porträtiert, auch interessant, von zwei Talente-Autorinnen, die beide selbst erst 20 Jahre alt sind. Das heißt, die blicken da auch noch einmal ganz anders drauf, als jetzt wir so im Redaktionsteam, die wir alle so zwischen 30 und 40 eher sind.
Die vielleicht im Gegensatz zu dir wussten, was TikTok ist. Was ist ganz, TikTok?
Genau. TikTok ist eine Social-Media-Plattform, auf der Videos die Rolle spielen, und zwar 15 Sekunden lange Videos, wo sie in den wenigen letzten Jahren dann auch so einzelne, also eine besondere Art von Ausdrucksform entwickelt hat, oder wo sie dann auch bestimmte Bewegungen oder Tanzstile, Tanzfiguren viral gegangen sind. Und das wird ganz stark eben auch momentan genutzt von Unternehmern, die Werbung betreiben wollen, und wo sie dann eben so Influencer anheuern, die dann ihre Produkte tragen oder die konsumieren auf Social-Media-Plattformen wie unter anderem TikTok.
Diese Geschichte lesen Sie im aktuellen Heft. Im aktuellen Heft gibt es aber auch innenpolitischen Stoff. Was kannst du uns darüber erzählen?
Genau so ist es. Und zwar hat Anneliese Rohrer für uns den Führungsstil von Bundeskanzler Sebastian Kurz analysiert, der so auf dem Prinzip basiert, eine Hand wäscht die andere, würde ich am ehesten sagen. Also dass es da so einzelne Personen oder Figuren gibt in der politischen und wirtschaftlichen Landschaft, die ihn da ganz stark unterstützen oder auf die er sich immer wieder auch stark bezieht. Dann haben wir des Weiteren nicht nur den innenpolitischen, sondern den außenpolitischen Aspekt auch mit Stefan Sengel, Politikberater, der gerade das Buch »Das politische ABC der USA« herausgebracht hat und sich im beginnenden Wahlkampf, oder ist ja schon mittendrin in der Wahlkampf, in den USA die Frage stellt, sollten die Demokraten eher einen Kandidaten aufstellen, um Trump gegenüber Feuer mit Feuer zu bekämpfen. Das heißt, eher jemanden, der radikal ist, der stark Positionen bezieht, oder eher einen gemäßigten Kandidaten. Da entscheidet sich ja, oder ist in den nächsten Wochen ja einiges an Entscheidungen zu erwarten.
Und du hast dieses Heft nicht nur betreut und gemanagt, sondern du hast auch selber etwas geschrieben. Genau. Erzähl uns ein bisschen davon.
Ich habe eine Geschichte zum Waschbären geschrieben. Und zwar gilt der Waschbär, der nordamerikanische Waschbär, als eine invasive Art in Europa. Das heißt, er wurde als Pelztier Anfang des 20. Jahrhunderts eingeführt. Und die EU hat 2014 eine Verordnung erlassen, sowas wie eine Liste aufgestellt, tatsächlich eine Liste von 66 Tierarten, die seitdem als unerwünscht gelten in Europa und die eigentlich ausgerottet werden sollen. Also die EU spricht von einer Eradication. Und Österreich ist jetzt gerade dabei, diese Verordnung umzusetzen. Steht da kurz vor Veröffentlichungen, also so bis Mitte des Jahres sollen da Maßnahmen veröffentlicht werden. Und das Interessante ist, warum ist der Waschbär, gilt er bei uns als unnatürlich? Er ist ja ein Tier, das sich hier, der ist dann aus Pelzfarmen ausgebrochen und hat sich einfach hier auch seine Nische gesucht. In Deutschland ist er ganz, ganz weit verbreitet schon. Das heißt, er findet ja irgendwie in unserem Ökosystem auch eine Heimat. Warum darf er da nicht sein? Ja, und das ist so ein bisschen der Grundkonflikt der Geschichte. Ich spreche dazu mit Ökologen, einem Zoologen, einem Tierparkdirektor, Beamten und auch mit einer Kulturwissenschaftlerin, weil man eben, sobald man sich so in diesen, der Fremdling, der da in die einheimische Sphäre eindringt, da ist man sofort auch stark in der Sprache eines Migrationsdiskurses. Und die Kulturwissenschaftlerin, mit der ich da gesprochen habe, erklärt ein bisschen, wie man da tun soll oder wie man da am besten auch mit Sprache umgeht in dem Zusammenhang.
Hinter uns an der Wand hängt übrigens ein Foto.
Genau, das ist hängen geblieben, weil es so ein entzückendes Foto von einem Waschbären ist. Und ich habe selber eben auch Waschbären in einem Tierpark besucht und die sind echt wahnsinnsentzückend. Ja.
Und Dieser Waschbär breitet die Arme vor sich aus und im Heft haben wir die Überschrift, muss er sterben?
Genau, und sagst du ein bisschen Hände hoch oder ich schieße. Soll insgesamt auch diese Dichotomie, die es gibt zwischen Kultur und Natur, wo wir uns immer ganz stark als Menschen abgrenzen von der Natur und wir bewegen uns in dieser kulturellen Sphäre und die Natur ist dann im Wienerwald oder in den Donauauen, aber nicht in der Stadt. Das ist eigentlich auch ein überholtes Bild. Jetzt Beispiel nur, dass Wildtiere einfach immer stärker auch in die Stadt reinkommen. Das wird dann übrigens auch im Bücher-Essay diesmal ist das Thema.
Vielen lieben Dank für diesen Einblick ins Heft und die ganzen Geschichten lesen Sie in der aktuellen Datumausgabe.
Dankeschön.
Gesellschaft im Spiegel.
6.677. Das ist die Anzahl der Menschen, die im Jahr 2019 aus Österreich abgeschoben wurden. Etwas, das mich überrascht hat, wo ich mir diese Statistik angeschaut habe, ist, dass der Großteil dieser Menschen Europäer sind, also aus Ländern wie der Slowakei, Serbien, Ungarn oder Rumänien kommen. Erst dann kommen Nigerianer, gefolgt von den Afghanen, also zwei Gruppen, die ja in der Debatte recht zentral sind. Besonders für die Afghanen entscheidet eine Abschiebung mitunter über ihr Leben und Tod. Es gibt Fälle von Menschen, die, wenn sie nach Afghanistan zurückkehren, von den Taliban gekidnappt und getötet werden, als Strafe, weil sie im Westen mit Ungläubigen zusammengearbeitet haben. Trotzdem schiebt Österreich weiter nach Afghanistan ab. Im Jahr 2019 waren es insgesamt 235 Menschen. Wie laufen solche Abschiebungen ab? Das ist eine Frage, über die man kaum Antworten weiß und auch ein Vorgang, in dem man als Öffentlichkeit relativ wenig Einblick bekommt. Zwei Datumautorinnen haben versucht, Antworten auf diese Fragen zu bekommen und ich darf bei mir begrüßen die Lena von Holt und die Lisa Kreuzer. Herzlich willkommen.
Hallo.
Hi.
Der Text heißt Gate 240. Das ist der Ort am Flughafen Wien-Schwechat, wo Abschiebungen abgewickelt werden. Im Text beschreibt ihr diesen Gate als eine Art schwarzen Kasten. Könnt ihr uns erzählen, wie ihr in diese Blackbox Einsicht bekommen habt und mit wem ihr alle gesprochen habt, beziehungsweise wer sich euch anvertraut hat?
Ja, also wir wären natürlich gerne selbst vor Ort gewesen und hätten reingeguckt in diesen schwarzen Kasten, aber das war dann gar nicht so einfach. Es gab keine Erlaubnis vom Innenministerium mit Verweis eben auf Datenschutz. Also haben wir uns gefragt, wie können wir an diese Informationen kommen, die uns fehlen? Und wir haben dann einfach mit den Menschen gesprochen, die eben so bei einer Abschiebung dabei sind. Also mit einem Piloten, mit einer Flugbegleiterin, die dann aber gerne anonym bleiben wollte, weil man muss sich vorstellen, die hat natürlich auch Angst, ihren Job dazu verlieren. Wir haben mit einem ehemaligen Mitglied der Menschenrechtskommission der Volksanwaltschaft gesprochen, die auch selber viel bei Abschiebungen dabei war. Und auch mit dem Herrn Ecker, der diesen Verein für Menschenrechte leitet und der selbst als Menschenrechtsbeobachter immer wieder auf Flügen dabei ist, auch um eben dort in dem Flugzeug dann die Menschenrechte sicherzustellen, dass die Menschenrechte eingehalten werden.
Kann man das eigentlich so pauschal beantworten, wie eine Abschiebung abläuft? Also werden da tatsächlich Menschen in Linienflüge gesetzt, neben Urlaubern, neben Geschäftsleuten, die für die Arbeit irgendwo hinfahren? Kann man sich das so vorstellen?
Das kann man so pauschal nicht sagen, weil es natürlich darauf ankommt, was für eine Abschiebung das ist. Also handelt es sich dabei um eine Linienabschiebung oder einen Charterflug? Beide starten von Gate 240. Meistens werden die Rückkehrer mit dem Polizeiauto vom Anhaltezentrum, also von der Schubhaft, dann dorthin gefahren. Oft sind sie dabei mit Handschellen gefesselt. Und dort werden dann sowohl die Rückkehrer als auch ihr Gepäck untersucht. Es kommt auch manchmal vor, wurde uns von unseren Informantinnen so gesagt, dass Menschen in Panik geraten oder Glasscherben schlucken. Für diesen Fall, für solche Situationen sind dann Amtsarzt, Sanitäter und auch zwei Polizisten von der Fremdenpolizei vor Ort. Und im Anschluss muss man sich das dann so vorstellen, und das unterscheidet sich, glaube ich, gar nicht so sehr von einem normalen Passagier, in Anführungsstrich natürlich, dass das gewartet wird in einer Wartehalle. In der Zeit werden Dokumente vorbereitet. Man wartet darauf, dass das Flugzeug landet. Und dabei werden die Personen natürlich ständig von Wachpersonal überwacht. Toilettengänge sind nur mit Begleitung möglich. Und Abzuschiebende, die dann mit dem Linienflug fliegen, die werden mit dem Bus dann direkt zum Flugzeug gefahren, wo sie eben vor allen anderen Passagieren gebordet werden. Also eben so, dass die anderen da möglichst nichts von mitbekommen. Und naja, bevor die Abzuschiebenden dann in das Flugzeug einsteigen, werden sie der Crew übergeben. So muss man sich das vorstellen. Der Pilot bekommt von den Beamten, die ihn vorbegleitet haben, eine Art Briefing, das auch darüber informiert, ob diese Person vorher auffällig geworden ist, ob sie aggressives Verhalten gezeigt hat. Also der ist in dem Moment dann eben informiert, dass eben so eine Person, die unter den Personen, die am Flughafen arbeiten, meist dann immer Deportee genannt werden, also Abzuschiebende. Und naja, einige werden auch von Wachpersonal begleitet in diesem Linienflug. Das sind diese Personen, die eben nicht freiwillig das Land verlassen und von denen automatisch Widerstand erwartet wird. Und der Pilot, das finde ich ganz interessant, darf tatsächlich die Mitnahme dieser Person auch in einigen Fällen verweigern. Und zwar ist das zum Beispiel der Fall, wenn jemand aggressiv werden sollte oder sich körperlich wehrt. Und diese Person, das kann man sich ziemlich genau ausrechnen, sitzt dann wahrscheinlich in ein paar Wochen auf jeden Fall im Charterflug. Weil der Charter ja mehr oder weniger, so muss man sich das vorstellen, das Mittel ist, um eine reibungslose Abschiebepolitik in Österreich erst zu ermöglichen. Also durch sie gelingt es dann eben auch, diejenigen abzuschieben, die sich wehren. Und naja, der letzte Schritt, um sozusagen diesen Prozess zu einem Ende zu bringen, man muss sich vorstellen, wenn der Flieger dann landet, wird die abzuschiebende Person dann eben von der jeweiligen Landesexekutive mit Polizeiauto abgeholt.
Einen Tag bevor Ibiza passiert ist, also einen Tag bevor die schwarz-blaue Koalition in die Luft geflogen ist, wurde noch schnell ein umstrittenes Gesetz verabschiedet. Es geht um die Verstaatlichung von der Rechtsberatung von Asylwerbern. In Zukunft sollen Flüchtlinge nicht mehr von der Caritas oder von der Diakonie oder Volkshilfe beraten werden, sondern von einer Bundesagentur. Was ist das für eine Agentur? Was wird die verändern und wie sind die Reaktionen in Österreich darauf?
Es geht um die Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen GmbH. Die wird ab Juli 2020 schon die Grundversorgung übernehmen, also die Arbeit in den Erstaufnahmestellen für geflüchtete Personen. Ab 2021 wird sie dann auch die Rechtsberatung und die Rückkehrhilfe übernehmen. Die Verträge von Caritas, Volkshilfe etc. wurden jetzt zum 1. März schon gekündigt und laufen aus bis Ende des Jahres. Genau. Die Reaktionen darauf sind gemischt. Also es gab auch sehr viele kritische Stimmen. Zum Beispiel, grundsätzlich ist die Sache ja rechtens. Es gibt das Agenturrichtungsgesetz. Die Agentur heißt abgekürzt BBU. Kritisch gesehen wird aber schon, dass eben die Rechtsberatung und die Negativentscheide in Zukunft unter engem Einfluss vom Innenministerium stehen werden. Und da kritisiert zum Beispiel die Diakonie, dass die gegen die EU-Grundrechtscharta verstoßen wird, in der es heißt, unabhängige, unparteiische Verfahren müssen gewährleistet werden. Was, wenn das alles unter ein Dach fällt, nicht mehr so passiert.
Also um es kurz zu sagen, jene, die Flüchtlinge rechtlich beraten und jene, die darüber entscheiden, ob sie bleiben dürfen oder ob sie gehen müssen, die sitzen in Zukunft unter einem Dach. Ist das richtig?
Das kann man so sagen.
Und ist das rechtens?
Nach EU-Recht wird es auf jeden Fall noch genauer angeschaut werden müssen. Nach österreichischem Recht ist es rechtens.
Also in Zukunft ist die Rechtsberatung für Asylwerber in Österreich verstaatlicht. Es gab Proteste dagegen, Proteststimmen, die sind aber mittlerweile sehr leise geworden. Und umso besser, dass wir nochmal zusammengefasst in der aktuellen Ausgabe einen großen Blick auf dieses Thema werfen. Vielen Dank für euren Besuch.
Danke.
Damit sind wir wieder am Ende angelangt. Nächsten Monat wird wieder Stefan Apfel sprechen, der in die Redaktion zurückkehrt. Ich darf mich bedanken für die interessanten Beiträge und die interessanten Gäste und darf noch darauf hinweisen, dass wir uns in der Redaktion sehr über inhaltliches Feedback freuen, Feedback zum Heft, Feedback zum Podcast selbst. Schreiben Sie uns an kosmos@datum.at. Bis zum nächsten Mal.